NZZ Geopolitik.
Der 16. Januar 2026 ist in Kuba ein Trauertag.
Y los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Honor y gloria a nuestros compañeros.
Mit allen Ehren werden auf dem internationalen Flughafen von Havanna 32 Särge aus einem Flugzeug geladen. Mit den sterblichen Überresten der 32 getöteten kubanischen Soldaten, die als Leibwächter des venezolanischen Diktators Nicolas Maduro bei der US-Militäraktion in Venezuela ums Leben kam. Die Betroffenheit in Kuba ist groß, ebenso die Inszenierung hier am Flughafen. Und entsprechend kämpferisch ist auch die Rede des kubanischen Innenministers Lázaro Alberto Álvarez Casas.
Familiares de nuestros 32 héroes combatientes, compatriotas.
Álvarez Casas bekräftigt, dass Kuba seine Kinder niemals im Stich lasse und seinen Prinzipien treu bleibe.
Kuba no abandona sus hijos. Kuba no renuncia a sus principios.
Er richtet eine direkte Botschaft an die USA, indem er erklärt, dass der Imperialismus zwar über die modernsten Waffen verfügen könne,
es que el imperialismo podrá tener armas más sofisticadas,
aber niemals die Würde des kubanischen Volkes brechen werde.
La dignidad del pueblo cubano.
Solche markigen Sätze kennen wir seit Jahren aus Kuba. Doch die Szene am Ende der Rede, die lässt kurz aufhorchen. Álvarez Casas ruft zum Schluss in die Runde: Ewiger Ruhm für die Gefallenen in der Heimat von Bolívar und Chávez.
Gloria eterna a los caídos en la patria de Bolívar y Chávez.
Ehre und ewiger Ruhm für die Helden und Märtyrer des Landes.
A los héroes y mártires de la patria.
Das kubanische Volk umarmt sie.
El pueblo cubano los abraza. Hasta la victoria, siempre.
Fällt euch auf, wie müde und resigniert das offiziell geladene Publikum reagiert? Notabene im Live-Fernsehen. Was sagst du dazu, Thomas?
Ja, man merkt, dass in Kuba eine sehr bedrückte Stimmung herrscht derzeit. Angesichts der Knappheit von Öl, angesichts der Ausfälle von Strom. Und man merkt, dass die Menschen sehr angespannt sind, aber auch sehr ernüchtert.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist Marlene Oehler. Seit mehreren Wochen gibt es ein Ölembargo der USA gegen Kuba. Damit hat Präsident Trump die Achillesferse des Landes getroffen und Kuba in eine Krise schlittern lassen. Ob diese Krise das sozialistische Regime auch zu Fall bringen könnte und wo Kubas Verbündete bleiben, das bespreche ich heute mit unserem Lateinamerika-Korrespondenten Thomas Milz. Hallo Thomas, ich grüße dich nach Rio.
Hallo, ich grüße dich.
Thomas, Kuba erhält seit mehreren Wochen, eigentlich seit Weihnachten, kein Öl mehr aus Venezuela. Wie wichtig war denn dieses Öl?
Ja, das war sehr wichtig für Kuba. Venezuela hat in den letzten Jahrzehnten einen Großteil des Bedarfs gedeckt. Kuba hat zwar eigene Ölvorkommen, aber die sind sehr gering und das ist ein sehr schweres Öl, ein schwefelhaltiges Öl, was nur eingesetzt wird, um Strom zu erzeugen. Das heißt, für Transport braucht Kuba Diesel und Benzin aus dem Ausland. Mhm. Und sie produzieren selber so wenig Öl, dass es noch nicht mehr reicht, um 100% des eigenen Stroms zu produzieren.
Okay, da kam Venezuela ins Spiel.
Ja, Venezuela war in den letzten Jahren der wichtigste Lieferant für Öl. Es gab ein Programm, ungefähr 20.000 bis 25.000 kubanische Lehrer, Ärzte, Geheimdienstmitarbeiter arbeiten in Venezuela, helfen der dortigen Regierung und im Austausch bekommt Kuba Öl aus Venezuela. Das waren bis 2023 bis zu 100.000 Barrel pro Tag, was teilweise so viel war, dass Kuba die Überschüsse auf dem Weltmarkt gegen Devisen verkaufen konnte. Mhm. Allerdings in den letzten 2 Jahren waren es täglich nur noch etwa 35.000 Barrel. Dazu kamen aber kleinere Mengen aus Mexiko, die das ergänzt haben, und vor allen Dingen auch Lieferungen aus Russland und zum Beispiel aus Algerien.
Okay, aber das venezolanische Öl, das kam spärlicher, und nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro Anfang Januar 2026 haben die USA das Embargo gegen Kuba noch intensiviert. Auch andere Lieferanten haben ihre Lieferungen eingestellt, auf amerikanischen Druck hin. Wie ist denn momentan die Lage in Kuba?
Ja, das Problem ist, dass Kuba durch die eigene Produktion von Öl nur ungefähr die Hälfte des Öls für den Strombedarf überhaupt produziert. Das heißt, es kommt immer häufiger zu Blackouts. Die gab es im Landesinneren schon in den letzten Jahren sehr häufig. Teilweise in manchen Städten gab es 2 Tage lang keinen Strom. Mhm. In letzter Zeit haben sich diese Blackouts ausgedehnt. Und wir haben jetzt auch in Havanna teilweise 12, 13 Stunden keinen Strom. Und das ist eigentlich neu jetzt an dieser Situation. Und wenn man sich die Bilder anschaut, ganze Stadtteile liegen im Dunkeln. Mhm. Selbst Mittelklasse-Stadtteile, was es früher überhaupt nicht gab, sind plötzlich ohne Strom. Und das hat natürlich eine riesige Auswirkung. Also man muss sich vorstellen, die Wasserpumpen funktionieren nicht mehr ohne Strom. Das heißt, wie will man duschen? Die Toilettenspülungen funktionieren nicht mehr. Das Wasser wird nicht mehr hochgepumpt in die Wohnung. Es gibt kein Internet mehr. Man kann sich nicht mehr verständigen. Man kann im Café nicht mehr mit der Kreditkarte zahlen, weil der Strom nicht mehr da ist und das Internet nicht mehr da ist. Und oft die Kaffeemaschinen laufen ja auch auf Strom. Das heißt, man kriegt dann noch nicht mal einen Kaffee. Allerdings, das sind Luxusprobleme für die normale Bevölkerung, muss man sich vorstellen. Ohne Kühlschrank werden die Lebensmittel innerhalb von wenigen Stunden schlecht. Das heißt, es ist sowieso schwierig, auf Kuba Lebensmittel zu bekommen. Und wenn man dann welche bekommen hat, dann hat man 2 Tage Stromausfall und dann sind die ganzen Lebensmittel wieder verdorben.
Also wenn man hier Bilder anschaut aus Havanna zum Beispiel, auf Reuters gibt es Videomaterial. Also ich meine, es ist nicht nur zappenduster, da liegt auch überall Müll herum auf den Straßen. Das ist neu.
Ja, ich glaube, was viele Besucher schockt auf Kuba im Augenblick, ist diese Vermüllung der Städte. Was darauf zurückzuführen ist, dass die Müllabfuhr selber natürlich nicht genug Treibstoff hat, um ihre Autos zu betanken. Mhm. Mir haben aber auch Leute erzählt, dass nachts Müllmänner Diesel heimlich auf der Straße verkaufen.
Weil Diesel und Benzin eben wirklich extrem knappe Güter sind gerade.
Ja, also bis vor 2 Wochen bekam man noch an Dollartankstellen Benzin. Das heißt, man musste mit einer speziellen kubanischen Kreditkarte bezahlen, auf die man vorher Devisen eingezahlt hat, Euro oder Dollar. Allerdings, seit einer Woche geht auch das nicht mehr. Die Regierung hat Treibstoff rationiert. Es gibt jetzt keinen Diesel mehr für Privatpersonen. Und Benzin bekommt man maximal 20 Liter, aber auch nur wirklich, wenn vorhanden. An den meisten Tankstellen gibt's das gar nicht. Mhm. Treibstoff gibt's jetzt nur noch für den Tourismussektor und für essentiell wichtige Dienstleistungen, also Gesundheitssystem, Polizei, Militär und die nötigste Verwaltung.
Gibt es eine Schätzung, wie lange der Treibstoff noch hält, also die Reserven?
Ja, da gab es vor allem in der amerikanischen Presse sehr viel Spekulation. Die Schätzungen gingen davon aus, dass Anfang Februar oder Ende Februar der Treibstoff ausgeht. Jetzt ist er rationiert, ich würde mal so sagen, für 2 Monate für essentielle Dienste hat Kuba sicherlich noch Treibstoff, aber dann ab Ende März, Anfang April dürfte es eng werden.
Aber gibt es denn gar keine Alternativen?
Ja, beim Strom hat man das Problem, dass das meiste, also über 90%, kommt aus den Thermokraftwerken und die werden mit kubanischem Schweröl befeuert. Und das sind alte Kraftwerke sowjetischer Bauart, die sind also nicht wirklich sehr effizient. Das kommt noch dazu. Zudem hat Kuba den Boom alternativer Energien verpasst. Man schätzt, dass nur ungefähr 2 oder 3% des Stroms durch Solarenergie gedeckt wird. Mhm. Und die Regierung baut seit Jahren Solarparks auf. Aber wenn man über Land fährt, sieht man dann oft die Gestelle für die Solarpanels, aber es sind keine Solarpanels drin. Ein bisschen auf halbem Weg ist das stecken geblieben. Und jetzt sagt die Regierung, man hat ein Abkommen mit China, man will im großen Stil Solarpanels und auch die Batterien importieren. Mhm. und hofft, dass man dann bis 2030 ungefähr ein Viertel oder ein Drittel des Strombedarfs durch Solarenergie abdecken kann. Aber das hilft natürlich jetzt im Augenblick überhaupt nicht. Okay.
Kuba ist seit 1959 eine Insel, die sozialistisch ist. Damit hat sie Berühmtheit erlangt, auch mit den Ikonen wie Che Guevara oder Fidel Castro wurde Kuba so ein bisschen zum Mythos eines sozialistischen Gegenmodells. Diese sozialistischen Ideale auf der Insel, ich meine auch die internationale Solidarität, die wird ja gepriesen. Da frage ich dich, Thomas, wo bleibt die ausländische Hilfe in dieser Krise?
Ja, das ist im Augenblick recht kompliziert, Öl nach Kuba zu bringen, weil es gibt ja eine Ölblockade der USA. Und zwar hat Donald Trump Ende Januar ein Dekret erlassen und hat jedem Land mit Strafzöllen gedroht, das weiterhin Öl nach Kuba liefert. Das heißt, das schreckt schon mal sehr viele Länder ab. Mhm. Zudem haben wir die Präsenz des amerikanischen Militärs in der Karibik. Da würden dann auch Öltanker durch amerikanische Kriegsschiffe abgehalten, davon nach Kuba zu kommen. Ja. Deswegen haben wir im Augenblick keine Lieferung aus Afrika, weder aus Ländern wie Angola oder Algerien. Das heißt, wir haben seit Dezember keine Öllieferungen mehr, die nach Kuba gekommen sind.
Und was ist denn mit den Bruderstaaten, also anderen sozialistischen oder linksregierten Ländern?
Ja, man könnte erwarten, dass zum Beispiel aus Kolumbien oder aus Brasilien Lieferungen kommen müssten. Bei Kolumbien war es so, dass sich Donald Trump vor einigen Tagen mit dem kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro getroffen hat. Und da soll es auch, also wir wissen es nicht genau, aber da soll es auch darum gegangen sein, dass Kolumbien seine Beziehung zu Russland und China zurückfährt und wohl auch um Hilfslieferungen an Kuba. Auf jeden Fall ist nichts gekommen aus Kolumbien. Im Falle von Brasilien, der brasilianische Präsident Lula ist seit Jahrzehnten freundschaftlich Kuba verbunden und hat immer betont, wie solidarisch man ist mit der Insel. Aber es ist nichts passiert. Es gibt jetzt hier in Brasilien Druck, auch innerhalb der Regierungspartei von Lula, der Partido dos Trabalhadores. Man müsse unbedingt Öl nach Kuba schicken. Das ist bisher nicht passiert. Es gibt eine rhetorische Verurteilung dieser US-Intervention, dieses US-Embargos gegen Kuba, aber es gibt keine Hilfe. Und das zeigt eigentlich, dass auch Lula nicht daran interessiert ist, dass es einen Streit mit US-Präsident Trump gibt. Man stelle sich nur vor, dass ein brasilianischer Öltanker von US-Militär in der Karibik gestoppt wird. Das ist, glaube ich, eine Szene, die will weder Brasilien noch die USA sehen. Und vor allem gibt es keine Hilfe aus China, aus Vietnam und vor allem keine Hilfe aus Russland. Da gibt es sehr viel Solidaritätsbekundungen. Man hört ja sehr viel, dass man in der Planung ist, wie man Kuba hilft. Aber konkret ist nichts passiert. Man muss allerdings auch sehen, dass die USA in den letzten Wochen zwei russische Schiffe militärisch gestoppt haben, die angeblich der russischen Schattenflotte angehörten und gegen Sanktionen verstoßen haben. Aber man kann sich vorstellen, sollte Russland einen Öltanker schicken Richtung Kuba, wird auch der in der Karibik von dem US-Militär gestoppt. Und natürlich will auch Russland nicht solche Bilder sehen.
Aber Russland gibt sich ja immer als großen Verteidiger des globalen Südens und natürlich auch eines sozialistischen Bruderstaats. Das ist schon erstaunlich, dass sich da Russland so zurückhält.
Ja, direkt nach der kubanischen Revolution 1959 wurde die Sowjetunion zum großen Partner Kubas. Ohne die Sowjetunion hätte Kuba nicht die schwersten Zeiten in den 60er, 70er Jahren überhaupt überstanden. Mhm. Und auch nach dem Ende der Sowjetunion hat sich Russland immer als der Bruderstaat Kubas gesehen und sich auch öffentlich so präsentiert.
The big news making international headlines, a nuclear-powered Russian submarine and three Russian ships arrived in Cuba today.
Und da gab es noch vor einem Jahr die Unterzeichnung eines militärischen Kooperationsabkommens. Wir erinnern uns, im Juni 2024 war ein atomgetriebenes russisches U-Boot, die Kasan, im Hafen von Havanna. Es war ein Solidaritätsbesuch.
Russian flotilla pulled into Havana today, led by a warship and a submarine.
Ja, und Putin hat sich stets als großer Verteidiger des globalen Südens positioniert. Und dieses Narrativ ist jetzt natürlich zerstört, aber es war sowieso schon sehr wackelig. Mhm. Russland konnte nichts machen, um das syrische Regime im Amt zu halten. Auch Syrien ist innerhalb von wenigen Tagen umgefallen. Russland hat Venezuela nicht helfen können, obwohl man stets beteuert hat, man wird Maduro helfen gegen die USA. Und als Maduro dann entführt wurde aus Caracas, kam überhaupt keine Reaktion aus Russland, keinerlei Hilfe. Obwohl es wohl auch Militärberater aus Russland in Venezuela gibt.
Und jetzt eben auch noch Kuba.
Genau, und Kuba wäre jetzt ein weiterer Dominostein des verlorenen Einflusses von Russland im globalen Süden.
Also diese Zeiten sind vorbei, eben von russischer Hilfe keine Spur, und Kuba steht sprichwörtlich alleine da.
Ja, Kuba steht im Augenblick vollkommen alleine da. Die Regierung will das allerdings nicht wahrhaben. Es gibt in sozialen Netzwerken gibt's diesen Hashtag Kuba ist nicht alleine. Und der wird auch hier in Brasilien überall gepostet. Aber man muss feststellen, Kuba ist alleine im Augenblick. Kuba ist alleine und Kuba befindet sich geopolitisch im Vakuum.
Wir sind gleich zurück.
Hi, mein Name ist Nils Bossert und ich absolviere zurzeit mein Volontariat bei der NZZ in den Ressorts Sport und Feuilleton. Meine bisherige Zeit bei der NZZ genieße ich vor allem, weil man jeden Tag gefordert ist und von Anfang an das Vertrauen erhält, sich in den verschiedensten Themenbereichen und Textformen auszuprobieren. Zudem profitieren meine Mitvolontärinnen und Volontäre von der großen Expertise im Haus und von den internen Ausbildungskursen. Nun sucht die NZZ bereits die nächste Generation der Volos und man kann sich wieder auf 4 verschiedene Volontariate bewerben. Unter anderem auch für eines, in dem man einige Monate im Podcast-Team verbringen kann. Den Link zu den Stellenangeboten gibt es in den Shownotes. Viel Erfolg beim Bewerben!
Also, praktisch kein Ölimport mehr seit Ende Jahr. China und Russland helfen Kuba eher symbolisch. Thomas, lass uns jetzt noch etwas über die Auswirkungen sprechen. Also wen trifft es in Kuba aktuell am härtesten?
Da ist zum einen der Tourismussektor, der sehr wichtig ist für Kuba, weil Kuba damit einen Großteil seiner Devisen einnimmt. Euros und Dollars kommen durch die Touristen ins Land. Und diese Devisen sind wichtig, weil damit essentielle Importe finanziert werden. Mhm. Man muss sich zum Beispiel vorstellen, um auf Kuba überhaupt Öl fördern zu können, braucht man chemische Zusatzstoffe. Auch die werden importiert. Das heißt, wenn die Tourismusdollars nicht mehr da sind, wird das dann auch Auswirkungen haben auf die heimische Ölproduktion. Mhm. Und dieser Tourismussektor hat sowieso seit Corona massive Probleme. Also wir hatten vor Corona zwischen 4 und 5 Millionen Touristen pro Jahr. Wir sind jetzt ungefähr bei 1,8 Millionen. Was einfach viel zu wenig ist, weil man damals sehr viele Hotels gebaut hat, am Strand und auch in Havanna. Die sind ausgelegt für Millionen von Touristen und die stehen jetzt leer.
Wenn wir gerade vom Tourismus sprechen, ich meine, man liest überall, dass auch der Flugverkehr nach Kuba massiv tangiert ist von diesem Ölembargo und im mangelnden Kerosin-Benzin.
Genau. Dazu kommt jetzt, dass die Flughäfen in Kuba im Augenblick kein Kerosin haben, was zur Folge hat, dass sowohl die russischen Fluggesellschaften wie auch die kanadischen Fluggesellschaften ihre Flüge gecancelt haben. Und das ist ein sehr schwerer Schlag für den Tourismus in Kuba, weil die Kanadier sind die größte Tourismusgruppe und die Russen sind die zweitgrößte. Ohne Russen und Kanadier halbiert sich nochmal der Tourismus in Kuba. Mhm. Im Augenblick fliegen andere Fluggesellschaften Kuba noch an. Und zwar machen die das so, dass die entweder auf den Bahamas oder in der Dominikanischen Republik oder in Mexiko zwischentanken. Das heißt, die haben ihre Logistik geändert. Wie lange die das so machen werden, ist dann auch die Frage. Also wenn sich das über eine längere Zeit erstreckt, dass man an kubanischen Flughäfen kein Kerosin bekommt, könnte es auch durchaus sein, dass andere, zum Beispiel spanische Fluggesellschaften, ihre Flüge nach Kuba einstellen. Das wäre ein noch größerer Schlag dann für den Tourismus.
Aber wenn kein Öl mehr da ist, dann ist es ja nicht nur so, dass die Touristen nicht vom Flughafen zum Strand kommen, sondern auch, dass die Lebensmittel nicht vom Land in die Stadt kommen oder der Sauerstoff nicht ins Spital. In anderen Worten, die Bevölkerung spürt das sicherlich auch drastisch. Wie geht sie damit um?
Ja, also meine Kontakte auf Kuba, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, die waren eigentlich erstaunlich ruhig. Die haben diese Krise so ein bisschen runtergespielt. Und zwar unter dem Motto, ja, das ist halt wieder mal eine Krise, aber wir haben seit 35 Jahren eigentlich Dauerkrise. Für sie ändert sich eigentlich wenig, weil schwierig war es immer. Wir werden auch mit der neuen Krise fertig. Und ja, ich war, wie gesagt, 1991 zum ersten Mal in Kuba. Das war in der Zeit, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Mhm. Und es war eine unglaublich schwierige Zeit damals. Es gab auch Mangel an Lebensmitteln, an Treibstoff. Und damals hat man schon gesagt, ja, das ist dann jetzt wohl das letzte Jahr der Castro-Regierung. Solange kann die Regierung das nicht durchhalten. Und 35 Jahre später ist das Regime immer noch an der Macht. Und Kuba ist nicht untergegangen. Die Menschen sind halt daran gewöhnt zu improvisieren. Mhm. Und da haben es gelernt, mit dem Mangel umzugehen. Eigentlich alle, die ich kenne, die dealen auch irgendwie mit Treibstoff. Die haben irgendwo noch heimlich Reserven. Die kochen dann mit Holzkohle, weil Gas einfach zu teuer und zu knapp geworden ist. Mhm. Und halten ihre eigenen Schweine oder Hühner im Hinterhof. Das heißt, die Leute sind unglaublich leidensfähig.
Gut, aber auch das hat sicher eine Grenze. Hm. Also ich meine, wenn die Situation mit Strom, Benzinknappheit sich weiter zuspitzen, dass sich zu einer humanitären Katastrophe auswächst, ja, könnte es da nicht doch auch zu Widerstand kommen? Also ich meine, zu Protesten wie damals bei der Covid-Pandemie?
Ja, natürlich hat jede Leidensfähigkeit hat Grenzen. Die letzten Proteste hatten wir 2021 während der Covid-Pandemie. Mhm. Da kam alles zusammen. Es gab Blackouts, es gab eine schlechte Versorgungslage mit Lebensmitteln und vor allen Dingen auch der Spitalbereich war halt sehr betroffen von dieser Krise. Das heißt, es fehlte dann an Medikamenten, es fehlte an Strom, um Leute zu operieren. Und das kam noch mit Covid zusammen und das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ja, das waren die berühmten Proteste des Juli 2021 und der Staat hat mit sehr harter Hand dagegen reagiert. Da wurden Dutzende, vor allem Jugendliche, wurden zu sehr langen Haftstrafen verurteilt. Und das war sehr abschreckend.
Also du glaubst, es hält sie davon ab, jetzt auf die Straße zu gehen und wieder zu protestieren?
Wir müssen abwarten, wie groß dieser Leidensdruck ist. Ich glaube, dass der wirklich sehr, sehr groß sein muss, bevor die Leute auf die Straße gehen, weil die Erinnerung an 2021, an die Reaktionen des Regimes, sind doch sehr lebendig. Fehlender Treibstoff bedeutet, dass im Hinterland viele Städte mit Lebensmitteln nicht mehr versorgt werden können. Manche Städte auch nicht mehr mit Trinkwasser, weil manche Städte werden mit Lastkraftwagen voll Trinkwasser versorgt. Das heißt, fehlender Treibstoff kann ein Gamechanger sein, dass es dann doch irgendwann wieder Proteste geben könnte. Mhm.
Also sagen wir, es ist vielleicht eine Frage der Zeit, bis es eskaliert oder bis etwas passiert in Kuba. Aber warum provozieren die USA diesen Konflikt gerade jetzt? Also an der Wirtschaft kann es ja nicht liegen, wie in Venezuela. Es gibt kein Öl zu holen in Kuba. Was ist da Trumps Rechnung?
Im Fall von Venezuela kann man sagen, das sind die größten Ölreserven der Welt. Da hat die US-Wirtschaft natürlich ein Interesse. In Kuba selbst gibt es wenige Rohstoffe. Also daran kann es auf jeden Fall nicht liegen.
Sondern?
Ja, zum einen haben wir natürlich diese vielbenannte Monroe-Doktrin, dass Donald Trump sagt, so wie es einst in der Monroe-Doktrin hieß, Kuba ist genau wie ganz Lateinamerika der Hinterhof der USA. Da haben sich ausländische Mächte nicht einzumischen. Mhm. Und um den Einfluss von Russland und China zurückzudrängen, ist es wichtig, dass auch Kuba unter amerikanische Kontrolle kommt. Mhm. Es gibt immer wieder die Gerüchte, dass Russland und China auf Kuba Abhöranlagen, also Spionageanlagen, stationiert haben. Man weiß nicht genau, ob das stimmt. Das ist das eine. Aber ich denke, bei Kuba geht es vor allem um Symbolik. Mhm. Und zwar deswegen, weil Kuba ein kommunistisches Land 90 Meilen vor der US-Küste war oder immer noch ist. Und das ist ein Stachel im Fleisch der USA. Mhm. Es gab immer wieder Versuche der CIA, Fidel Castro zu ermorden. Es gab die Landung der Exilkubaner in der Schweinebucht 1961. All das ist gescheitert. Mhm. Auch das Wirtschaftsembargo gegen Kuba hat nicht wirklich funktioniert. Die Insel ist immer ärmer geworden. Aber das Regime hat sich an der Macht gehalten. Mhm. Und wenn es Trump gelingen würde, das kommunistische Regime 90 Meilen vor der US-Küste zu Fall zu bringen, damit würde er natürlich in die Geschichtsbücher eingehen. Und ich glaube mal, so wie man Trump einschätzt, wäre das wichtig, dass er sich als der Präsident hinstellen kann, der es wirklich geschafft hat, Kuba zu Fall zu bringen.
Also überzeugt gibt sich Trump jedenfalls. Nach Maduros Festnahme prahlte er, wie so oft in seiner beliebten Journalistenrunde in der Air Force One.
But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela.
Der Fall des Regimes in Kuba sei eine Frage der Zeit.
Are you considering U.S. action in Cuba?
We're not. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down.
Da müssen die USA nicht mal eingreifen. Das passiere quasi von selbst.
Mhm. Solche Aussagen sind natürlich auch innenpolitisch sehr populär. Man muss sich vorstellen, dass allein in Florida 1,5 Millionen Exilkubaner und deren Nachkommen leben. Insgesamt schätzt man, dass ungefähr 2,5 Millionen kubastämmige Amerikaner in den USA leben. Und gerade in Florida sind sie oft das Zyklein an der Waage bei Wahlen. Man erinnert sich, dass Al Gore die Präsidentschaftswahl 2000 gegen George W. Bush verloren hat mit, ich glaube, 500 oder 1000 Stimmen. Da war Florida ausschlaggebend. Man hat sich an Al Gore gerecht, weil unter Clinton eine sehr kubafreundliche Politik betrieben wurde. Ja. Auch Obama hat die Annäherung an Kuba befürwortet. Er war in Kuba. Er hat sich mit Raúl Castro getroffen. Mhm. Er hat dafür gesorgt, dass sehr viele amerikanische Touristen nach Kuba kommen konnten. Und allein, dass Obama diese Annäherung betrieben hat, ist ein Argument für Trump, dagegen vorzugehen, weil er sehr gerne die Dinge, die Obama in die Wege geleitet hat, wieder rückgängig macht. Und wir dürfen nicht vergessen, der amerikanische Außenminister Marco Rubio ist auch ein Nachfahre von kubanischen Einwanderern. Und er ist eigentlich der Wortführer dieser harten Linie gegen das Regime. Für ihn ist es wichtig, dass das kommunistische Regime in Havanna aufhört zu existieren.
So the people in control in Cuba have a choice to make. They can either have a real country with a real economy where their people can prosper, or they can continue with their failing dictatorship that's going to lead to systemic and societal collapse.
Außenminister Marco Rubio wird derzeit viel gesprochen. Jetzt an der Münchner Sicherheitskonferenz wird er als das nette, in Anführungszeichen, Gesicht der Trump-Administration wahrgenommen, der nicht mehr so auf den Europäern herumhackt, wie es J.D. Vance tat vor einem Jahr. Aber wenn es um Kuba geht, dann ist er ein Falke, ein Hardliner.
Suffice it to say, you know, Cuba is a disaster. It's run by incompetent, senile men and in some cases.
Ja, er gilt als der maßgebliche Treiber hinter der Politik des maximalen Drucks, sowohl gegen Venezuela wie auch gegen Kuba. Das liegt daran, dass er sehr gerne die kommunistischen, sozialistischen Einflüsse in Lateinamerika zurückdrängen will. Und da geht es darum, das Regime in Havanna zu stürzen. Das ist sozusagen sein oberstes Ziel.
Not seen out, but incompetent nonetheless. There has no economy. It's in total collapse. And by the way,
beschimpft die ja auch als senile alte Männer die Führung in Havanna.
Ja, gut, die sind wahrscheinlich genauso alt wie Trump und wahrscheinlich auch genauso senil. Was soll ich dazu sagen? Also bei Kuba muss man immer verstehen, dass da sie kommunistisch regiert ist, 90 Meilen vor der Küste der USA, hat sie eine riesige geopolitische Symbolik, weil sie den Widerstand gegen die Dominanz der USA in Lateinamerika symbolisiert und anführt. Und das würden die USA natürlich sehr gerne brechen.
Okay, Thomas, was sind denn jetzt die Optionen? Also wie geht es jetzt weiter mit Kuba? Militärisch glauben die USA ja nicht eingreifen zu müssen.
Ja. Den kubanischen Präsidenten Díaz-Canel zu entführen, so wie man es mit Maduro gemacht hat in Venezuela, das würde eigentlich nicht funktionieren. Denn in Kuba ist es eigentlich egal, wer an der Spitze steht. Kuba wird regiert von einer breiten Plattform aus Militärs, aus Parteileuten. Und da ist es eigentlich egal, wer offiziell der Präsident ist. Würde man Díaz-Canel entführen, würden andere Funktionäre einspringen. Damit kommt man nicht weiter. Mhm. Andererseits, Boots on the ground wollen die USA wirklich 10.000 oder mehr Marines in Havanna landen, um das Land zu kontrollieren? Das ist doch eher unwahrscheinlich. Und zwar für die meisten Exilkubaner ist es ein absolutes No-Go, dass amerikanische Soldaten auf ihre Verwandten schießen. Mhm. Und man will eigentlich auch nicht sehen, dass diese Verwandten noch weiter in die Armut gestürzt werden. Also die Stimmen, die in Miami sagen, wir müssen jetzt auch ein Lebensmittelembargo einführen, die sind in der Minderheit, weil man einfach sagt, wir können nicht zulassen, dass unsere Verwandten in Kuba so sehr leiden und noch viel mehr leiden.
Mhm. Aber worauf läuft es denn dann hinaus, Thomas, wenn du jetzt eine Wette abschließen müsstest?
Ich glaube, dass Trump darauf aus ist, einen Deal zu machen, wie immer. Ein Deal, der ihn als Sieger darstellt, vielleicht auch nur symbolisch. Folgendes Szenario ist sehr wahrscheinlich. Die Lage auf Kuba wird sich sehr verschlechtern. Wir werden dramatische Bilder sehen. Aber letztlich ist die Frage, wer gibt nach? Wer erträgt diese Bilder besser? Mhm. Die USA oder das Regime? Und ich glaube, dass die kubanische Regierung bis zum Äußersten gehen wird. Sie wird ihre Macht nicht aufgeben.
Also falls es zu Gesprächen käme oder wenn sich das Ganze weiter hochschaukelt, was kann Kuba denn anbieten oder fordern?
Ja, ich denke, Kuba hat einige Sachen, die sie Trump anbieten können. Das ist zum Beispiel die Freilassung politischer Gefangener. Es gibt wahrscheinlich mehrere hundert bis zu 1000 politische Gefangene auf der Insel. Die könnte man freilassen. Man könnte zulassen, dass Exilkubaner in Kuba besser investieren können. Das heißt, unter dem Argument, sie können ihren Verwandten helfen, sie können ins Land kommen und dort zu investieren. Das könnte man ihnen erleichtern. Wäre sicherlich auch ein gutes Argument. Man könnte vielleicht sogar so weit gehen, dass man sagt, man gibt konfiszierten US-Besitz zurück. Das heißt, nach der Revolution konfiszierten Besitz gibt man zurück an die alten amerikanischen Eigentümer. Das wäre wahrscheinlich auch noch etwas, worauf sich das kubanische Regime einlässt. Und dann muss man halt gucken, vielleicht reicht das Donald Trump schon als symbolischer Triumph. Und wenn er sich damit zufrieden gibt, dann könnte man natürlich einen Deal schließen.
Wir werden das weiter verfolgen. Ich danke dir, Thomas, und ganz liebe Grüße nach Brasilien.
Liebe Grüße nach Zürich.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit Lateinamerika-Korrespondent Thomas Milz zur Frage, ob Game Over droht für das Regime in Havanna, jetzt wo die Ölhähne zugedreht sind durch die USA. Mein Name ist Marlene Oehler. Und falls ihr weitere vertiefende Analysen lesen wollt zu den geopolitischen Verstrickungen in der Region oder in Trumps Sicht in seinem Hinterhof, dann empfehle ich euch die Artikel meiner geschätzten Kollegen von NZZ Pro. Den Link zum Abo stelle ich euch in die Shownotes. Und wenn ihr Feedbacks, Anregungen oder Inputs habt, schreibt mir gerne eine Mail einfach an geopolitik@nzz.ch. Macht's gut und bis nächste Woche. Ich hoffe dann wieder mit klarerer Stimme. Ciao zusammen.